Einmal ist natürlich klar, dass Ausschreibungen Wettbewerb erzeugen und wir sehen bei der Windenergie an Land jetzt, dass es eine sichere Überzeichnung geben wird, auch in den nächsten Ausschreibungen.
Ganz klar, unsere Analyse sagt, wenn wir den Pfad der Energiewende so weitergehen, wie er kosteneffizient sich darlegt, werden wir wesentlich unabhängiger von anderen Regionen weltweit.
Ich fange mal damit an, dass wir für das Gelingen der Energiewende kleine Erzeuger, große Erzeuger brauchen.
Zum anderen würde ich aber gerne auch nochmal betonen, dass Dezentralität selbst ja schon ein wichtiger Faktor für Resilienz ist, weil es die Infrastruktur einfach weniger anfällig für zentrale Angriffe macht.
Welche Windenergieziele braucht es für Wertschöpfung und Innovation? Soll es um Resilienz, um Klimaschutz oder doch um günstigen Strom dabei gehen? Auf der Husum Wind diskutierten wir, was davon die Akteure am Windkraftausbau wirtschaftlich erfolgreich teilhaben lässt. Erneuerbare Energien-Redakteur Tilman Weber sprach mit Svea Walzer vom Bündnis Bürgerenergie, Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie, Stefan Timm vom Bundesverband Windenergie Offshore und Klaas Hülsen vom Prüf- und Sachverständigendienst DNV. Das ist, was jetzt passieren muss, im Podcast des Magazins Erneuerbare Energie. Und jetzt viel Spaß bei der Diskussionsrunde.
Windkraft für Resilienz, Klimaschutz, demokratisierte dezentrale Versorgung, Billigstrom und noch Markt. Geht das alles zugleich? Und vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Herr Axthelm, als Sprecher der Windbranche. Geht das auch unter den Umständen des Energiewende-Monitorings noch? Ist das noch die richtige Frage? Wenn Sie da aber nur ganz kurz bitte eingehen und dann das auch grundsätzlich beantworten. Ja?
Jetzt wird das Thema natürlich noch größer, wenn wir sozusagen diese lange Überschrift über die Talkrunde noch um das Energiewende-Monitoring erweitern. Erstmal glaube ich, dass in der Überschrift dieser Runde das Wörtchen oder ein falsches ist, weil es eigentlich und ist. Es passt also eigentlich alles zusammen. Gerade Dezentralität, das haben wir heute Morgen ja auch schon in der Diskussionsrunde zur Eröffnung der Messe gehört, passt sehr gut zum Thema Resilienz, Sicherheit, wird immer wichtiger. Ich will nur zwei Sätze zum Monitoring sagen. Die beiden Institute haben wirklich solide Arbeit geleistet. Innerhalb von nur 6 Wochen, muss man ja immer sagen, haben sie auf 260 Seiten sehr wichtige Punkte angesprochen, um die sich Politik kümmern muss. Nämlich das Tor aufmachen zum Hochlauf von Flexibilitäten, parallel zum Hochlauf des Zubaus der Erneuerbaren. Die Digitalisierung vorantreiben und zwar über Smart Meter hinaus, das meint nämlich viel mehr. Und zu Digitalisierung, das ist im Gutachten zu wenig angesprochen worden, gehört das Thema Standardisierung, sonst kriegen wir nämlich die Preisauftriebe in den Lieferketten nicht hin, wenn wir nicht endlich beginnen, an vielen Themen im Netz zu standardisieren. Insofern die richtigen Themen im Gutachten, eine überraschende Interpretation aus dem Hause der Wirtschaftsministerin. Überraschend deshalb, weil man manches, was sie dort als Ausgangsbasis nimmt, im Gutachten gar nicht findet. Und insofern muss man die beiden Sachen vielleicht noch einmal versuchen, in Abgleich zu bringen und zu sagen, wo geht die Reise hin? Was sage ich unserer Branche in dem Moment? Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Windbranche, das sieht man, wie lebendig, wie innovativ wir hier sind auf dieser Messe. Wir ahnen, was in dem nächsten Jahr in Hamburg ist. Da sind nämlich schon fast alle Flächen verkauft. Und es kommt bei unserer Branche kommt es jetzt wirklich darauf an, dass wir mutig weiter nach vorne gehen. Es geht ohne Wind nicht.
Ja, ich muss Sie unterbrechen oder beziehungsweise bremsen. Sie haben ganz viele Gründe, warum es mit Wind geht. Das ist jetzt nicht überraschend, das ist aber auch gut zu hören. Gleichwohl klang es so, als hätten sie noch ganz viele andere Ziele, der die Windbranche auch dienen kann. Das mag durchaus sein, ist sich aber die Branche über diese Ziele hier einig, also Resilienz, Klimaschutz, Billigstrom oder demokratisierte, dezentrale Versorgung. Sie haben gerade gesagt, Dezentralität passt zu Resilienz. Dann frage ich gleich Sie, Frau Balzer. Ja, das Bündnis Bürgerenergie und die Bürgerenergie hat das Thema Resilienz tatsächlich, vielleicht mag das überraschen, mich hat das überrascht, schon sehr früh angegangen. Ja, sie hat ein Webinar zu Cybersicherheit für Energiegenossenschaften veranstaltet. Sie hat davon geredet, 2018 schon mit einem Vortrag, ein entscheidender, aber noch wenig beachteter Vorteil dezentraler Energieversorgung sei es eben, dass die Resilienz zellulärer versus zentraler Systeme höher ist. Also, was meinen Sie? Kommen Sie hier zusammen oder, wenn Sie zu Herrn Timm schauen, der ja die Großkonzerne mit Gigawindparks in der See vertritt, ist das schwierig?
Also ich kann mich dem, was Herr Axtheim gesagt hat, sehr gut anschließen. Und beim Thema Dezentralität habe ich natürlich auch aufgehört, weil das ist ja eigentlich sozusagen der Kern der Bürgerenergie, ist es ja, dezentrale Strukturen zu schaffen und Akzeptanz vor Ort auch zu schaffen. Und Cybersicherheit ist das eine Thema und da ist es natürlich auch gerade bei ehrenamtlichen Bürgerenergiegemeinschaften wichtig, dass die auch Unterstützung dabei bekommen. Zum anderen würde ich aber gerne auch nochmal betonen, dass Dezentralität selbst ja schon ein wichtiger Faktor für Resilienz ist, weil es, das haben Sie eben auch angesprochen, die Infrastruktur einfach weniger anfällig für zentrale Angriffe macht. Und genau, ich bin hier, um für die Bürgerenergie zu werben. Das ist natürlich, Sie haben das angesprochen, bei den Großkonzernen, das sind andere Hausnummern, mit denen da agiert wird. Aber ich glaube, wir Green Planet Energy, wir sind ja auch eine Energiegenossenschaft, die größte mittlerweile in Deutschland. Wir sind aus dieser Bürgerenergiebewegung entstanden. Deswegen unterstützen wir auch das Bündnis Bürgerenergie immer noch. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor für Akzeptanz der Energiewende auch ist.
Herr Timm, Sie sind jetzt ein bisschen verschont worden von Ihrer Kollegin, der Frau Balzer. Das sei so richtig. Aber natürlich vertreten Sie jetzt nicht die, so wirbt hier die Bürgerenergie für sich, Zellen versus Auslegungsprinzip Kupferplatte. Wir verstehen hier, was gemeint ist. Also kleine Zellen sind resilienter, als wenn man alles in die große Kupferplatte spielt mit großen Leitungen und so weiter. Vielleicht sehen Sie da auch nebeneinander, was gut geht. Ich will aber auch noch fragen, haben Sie vielleicht, Sie haben ja Ihrerseits auch Kritik angedeutet, vorsichtig, indem Sie gesagt haben, dass Ölkonzerne hier sehr viele Projekte übernehmen mit viel, viel Geld in den Ausschreibungen und die Vielfalt gefährdet ist. Also Stichwort Billigstrom. Ja, was ist, wie gewinnt das Ganze Gestalt? Wie macht das Ganze Sinn?
Ich fange mal damit an, dass wir für die Energiewende und für das Gelingen der Energiewende kleine Erzeuger, große Erzeuger brauchen. Es geht gar nicht so um klein oder klein gegen groß. Ich glaube, das ist ein Scheingefecht, das wir hier führen, wenn wir das führen würden. Das tun wir schon seit vielen Jahren eben nicht mehr. Was weiterhin wichtig ist, natürlich haben wir die dezentrale Stromerzeugung, die hat insbesondere den Vorteil, dass natürlich viele kleine Erzeugungsanlagen Risiken diversifizieren können im Hinblick auf die Sabotage. Allerdings muss man sich vor Augen führen, dass unser System immer verwundbar sein wird. Das hängt einfach schon damit zusammen, dass wir natürlich auch Knotenpunkte haben, Umspannwerke, Konverterstationen, große Leitungen. Alles Mögliche kann da zum Angriffsziel von Sabotageakten werden. Insofern ist es auch hier zu kurz gesprungen, wenn man sagt, okay, wir gucken uns nur die Erzeugungsanlagen an, sondern wir müssen uns natürlich insgesamt das Energieversorgungssystem angucken. Und jetzt haben Sie auch noch einen dritten Punkt angesprochen, erhöhen wir durch die Energiewende unsere Resilienz. Das tun wir nämlich insofern schon, weil wir uns weniger abhängig machen von fossilen Importen. Das ist das Erste und Wichtige, was, wenn es um Versorgungssicherheit geht. Das heißt, wir erhöhen die Versorgungssicherheit und stärken in dem Bereich unsere Resilienz. Wir stärken auch unsere Resilienz durch die Verteilung der Erzeugung und durch eine stärkere Vernetzung. Auch das erhöht unsere Resilienz. Weiterhin entwickeln wir uns technologisch weiter. Haben wir ein Problem damit, dass wir jetzt viele Zuschläge auf Gas- und Mineralölseite haben? Ich möchte ganz gezielt nochmal darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben, weil wir üben keine Kritik daran, dass Mineralölkonzerne Zuschläge bekommen haben, in gar keiner Weise. Im Gegenteil, wir finden es gut, dass diese Unternehmen sich engagieren und für die Energiewende stark machen und damit auch sich für die Dekarbonisierung einsetzen.
Gut, ob die vielleicht wirklich, ich darf mal weitermachen, ob die vielleicht wirklich grüner werden, das wird dann die Geschichte zeigen dadurch, oder ob sie.
Aber den Satz würde ich gerne zu Ende führen, weil das ist wichtig.
Machen Sie den Satz noch zu Ende, ja.
Das ist nämlich auch kurz, aber unsere Kritik äußert sich eben daran, dass das Auktionsdesign nicht zu einer Diversifizierung bei den Akteuren beiträgt, sondern eine Konzentration auf einige wenige zulässt. Mhm. Und wir wünschen uns hier, dass es eine Begrenzung bei den Zuschlägen gibt pro Ausschreibungsrunde, so dass wir eine Mehrzahl von Akteuren vorfinden im Bereich der Offshore-Windenergie.
Vielleicht ist auch, dass wir jetzt so viele Aspekte bereits schon durch Sie beide da reingebracht haben, ein Zeichen dafür, dass es hier nicht nur um, es geht um Rohstoffabhängigkeit, aber es geht auch um Angriffe von außen und um eine günstige Energieversorgung, unabhängig von Werte und Wirtschaftsfeinden, wie wir das hier so sehen. Aber vielleicht lässt sich das eben doch versöhnen letztlich dadurch, dass man die Resilienz viel weiter fassen muss, Herr Hülsen. Die DNV hat Energiesicherheit auch schon lange als Thema, aber jetzt nicht unbedingt nur sicherheitspolitisch, außenpolitisch gedacht, sondern technisch. Da geht es um Netzresilienz gegen Extremwetter, um Mikrogrids für Pazifikregionen, kommunale Versorger mit Ziel Netto-Null-Energiehäuser, Mikrogrids für Siedlungen gegen alternde elektrische Netze. Also Sie schauen sich das technisch schon lange sehr vielfältig an.
Das ist so. An der Stelle noch mal ganz kurz eben zurück zum Energiesystem. Also was mir noch mal ganz wichtig ist, dass wir hier immer von einem Energiesystem sprechen müssen. Das heißt, auf der einen Seite hat die Windenergie eine ganz wichtige Rolle. Das haben wir gezeigt, auch in unserem Gutachten, was wir im Frühjahr erstellt haben über den Energiewende-Outlook bis 2050. Dort müssen wir ganz klar sehen, Windenergie ist eben aufgrund der hohen Volllaststunden eine Energie, die ganz wesentlich ist für Deutschland und die eben auch nachhaltig ist. Das vielleicht nochmal eingangs an der Stelle gesagt. Zu Ihrer Frage hinsichtlich der Resilienz haben wir dort auch Stellung genommen. Ganz klar, unsere Analyse sagt, wenn wir den Pfad der Energiewende so weitergehen, wie er kosteneffizient sich darlegt, werden wir wesentlich unabhängiger von anderen Regionen weltweit. Wir gehen davon aus, dass wir von rund 72% auf 27% Importbedarf für Primärenergie nur noch kommen. Das ist ein gewaltiger Schritt. Und die Elektrifizierung wird einen Beitrag leisten, indem wir viel weniger Primärenergiebedarf haben. Das ist nochmal wichtig. Warum brauchen wir die Energiewende in Deutschland? Jetzt zu Ihrer Frage bezüglich der Resilienz des Systems. Wir gehen zu einem System, was sehr viel stärker ein Echtzeitsystem sein wird in der Zukunft. Das heißt, Deutschland und Europa muss sich darauf vorbereiten, ein System der elektrischen Energieversorgung so sicher aufzubauen, dass wir vor Unterbrechung gefeit sind. Da spielt Cybersecurity eine extrem große Rolle. Da spielen auch zelluläre Ansätze eine Rolle. Da spielt die Schwarzstartfähigkeit eine ganz große Rolle. Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit den Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland schwarzstartfähige Netze auch so herzustellen, dass im Fall eines Blackouts auch sehr schnell wieder hochgefahren werden kann.
Herr Hülsen, wenn ich da gerade mal ganz kurz weitermachen darf. Sie brachten jetzt eine Cyberresilienz bereits ins Spiel. Sie hatten früher gesagt, das erfordert einen integrierten Ansatz. Jedes Teammitglied trägt seinen Teil zur Cybersicherheit kritischer Systeme bei und alle relevanten Mitarbeiter auf verschiedenen Ebenen müssen geschult werden und alle Teams für länderspezifische Vorschriften geschult werden und so weiter. Und auch das, was Sie jetzt gesagt haben an Maßnahmen, die zu treffen sind. Eines der Ziele heißt ja auch Billigstrom. Das lässt sich doch alles nicht billig machen.
Also ich sage mal, auf der einen Seite das operative Ausgestalten eines Systems, so dass es den Anforderungen gerecht wird, muss sein. Die Kosten kommen nur runter, indem wir im Prinzip Erneuerbare weiter ausbauen und dann Systeme so bauen, dass sie kosteneffizient sind. Das hat, glaube ich, auch die Ministerin gestern nochmal klar zum Ausdruck gebracht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir uns eben teure Locken ersparen, aber Cybersicherheit oder generell Sicherheit kommt nicht umsonst. Wir müssen investieren an diesen Stellen. Kritis ist dabei eine wichtige Vorgabe, NIS ist eine andere wichtige Vorgabe. Klar kostet das Geld, aber das sind auch Investitionen, die dann über 20, 25, 30 Jahre tragen werden.
Ja, weil wir jetzt zu den Preisen gekommen sind, Stichwort Preise und Kosten runter. Herr Axthelm, Herr Tim, da möchte ich Sie vor allem beide ansprechen. Wir haben Ausschreibungen in Deutschland, wir haben einen Wettbewerb, wir haben Komponenten, die man mit eigener Wertschöpfung herstellen kann, aber vielleicht nicht sofort. Und wir haben ausländische Lieferanten, die günstig liefern. Es gibt auch Menschen, die sagen, nicht sofort ausländische Lieferanten komplett ausschließen, auch nicht aus dem asiatischen Raum, weil man diese Ziele nicht übereinbringt sofort. Wie ist das denn?
Jetzt haben wir auch schon wieder ganz viele Themen angeschnitten. Einmal ist natürlich klar, dass Ausschreibungen Wettbewerb erzeugen. Und wir sehen bei der Windenergie an Land jetzt, dass es eine sichere Überzeichnung geben wird, auch in den nächsten Ausschreibungen. Und dass das Wettbewerb auslöst und dass jedes Projekt nochmal durchkalkuliert und durchgerechnet werden muss. Und dann sehen wir den Kostentreiber Lieferkettenengpässe. Und da müssen wir uns, glaube ich, genauer angucken, was auch im Monitoring drin steht, nämlich welchen Beitrag kann vielleicht auch Standardisierung setzen, damit bestimmte Komponenten in höheren Skalen geliefert werden können und damit Kosten begrenzt werden. Wir haben da mit dem Wirtschaftsministerium schon drüber diskutiert. Ein Beispiel, was die Windbranche immer nervt, ist, wir haben 790 Verteilnetzbetreiber. Daran wollen wir auch gar nichts groß ändern, aber warum müssen 790 Verteilnetzbetreiber 790 verschiedene Standards für das Anschließen von Trafos in ihrem Netzgebiet machen? Warum verständigt man sich nicht darauf, dass man Verteilerschränke nicht in jedem Netzgebiet neu definieren muss? Nicht mal die Farbcodes für das Anschließen mit Kabeln sind durchgehend einheitlich. Also an der Stelle kann man sehr viel dazu beitragen, dass Kosten gesenkt werden. Und Wertschöpfung hatten Sie angesprochen, Europa. Wir wollen keine Ausschließeritis machen. Ne? Also man muss nicht in die Lieferketten der Hersteller so weit eingreifen, dass man irgendetwas untersagt. Aber natürlich wollen wir,
auch von Asien,
dass die Wertschöpfung in Deutschland und in Europa gestärkt wird. Und das wird gewissermaßen auch einen Preis haben. Und dass man besonders auf die Komponenten guckt, die eine Sicherheitsrelevanz haben. Das haben wir ja vorhin ganz kurz schon andiskutiert. Also alles, was mit der Steuerung der Anlage zusammenhängt.
Wenn ich da mal ganz kurz reingehen darf. Sie hatten dazu auch schon mal etwas an anderer Stelle gesagt. Sie hatten gesagt, dass die Ausschreibung aufpassen muss, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, dass die Nachweise, dass Dinge nicht Probleme bereiten für die Sicherheit, dass die Nachweise, wie Dinge hergestellt worden sind, dass das machbar ist, dass es handelbar ist und nicht bürokratisch wird und dass es in einem klar definierten Rahmen ist und nicht, dass man zum Beispiel Sicherheit plötzlich irgendetwas entdeckt, was man vorher noch nicht wusste oder dass man nicht der Willkür ausgesetzt ist. Herr Timm, wie sollte man das machen? Der Offshore-Bereich ist da, ja, siehe Beispiel Mingyang, das ist jetzt ein Beispiel, da muss man vielleicht nicht drüber streiten, aber kann man wahrscheinlich auch, aber das ist ein Bereich, der ist da schon am meisten von betroffen, nehme ich an.
Ja, also das ist vielleicht etwas, wo wir auch durchaus eine etwas andere Tonalität als unser europäischer Dachverband in der Vergangenheit angeschlagen haben. Der BWO und auch seine Mitglieder haben sehr deutlich gemacht, dass die Offshore-Branche eine globale Wirtschaft ist und auch die globale Lieferkette dringend benötigt. Und wir setzen uns da sehr stark dafür ein, dass wir weiterhin auch möglichst wenig Restriktionen haben. Wolfram, du hast es schon richtig gesagt, keine Ausschließeritis, hast du es gesagt. Und gleichzeitig eint uns dann doch das Ziel, dass wir natürlich die europäische und die deutsche Wertschöpfung stärken wollen. Nur Protektionismus ist eben das falsche Mittel. Da, wo es sicherheitsrelevant ist, müssen wir natürlich hingucken und genau überwachen. Dafür brauchen wir dann Ingenieure, wie zum Beispiel von der DNV, die dann sich Anlagen angucken können, um sicherzustellen, dass die Anlagen am Ende nicht fernsteuerbar sind. Und auf diese Art und Weise müssen wir dann die Versorgungssicherheit gewährleisten. Sie hatten eben das Thema Preise und das muss ich gerade noch mal ganz kurz ansprechen, weil das so wichtig ist. Wenn wir Restriktionen beim Handel einführen, werden wir die Lieferkettenengpässe verschärfen, werden wir die Preise nach oben treiben. Weiterhin haben wir in unserem System ganz viele Stellschrauben, die bis heute nicht angefasst worden sind, an denen wir weiter die Kostenschraube drehen können, sodass wir Preise und Kosten reduzieren können. Die Einführung von CFD stellt da ein großes Beispiel dar und wir gehen davon aus, dass wir gerade im Bereich der Offshore-Windenergie damit erheblich die Stromerzeugungskosten senken können.
Ja, um jetzt mal direkt auf die Wertschöpfung zu kommen. Das sind ja alles Maßnahmen, um auch die Wertschöpfung, gerade was den Schutz vor unfairem Wettbewerb aus nicht-europäischen Regionen angeht, Maßnahmen, die die Wertschöpfung stärken sollen. Welche Ziele und Maßnahmen werden denn am schnellsten die deutsche und die europäische Wertschöpfung stärken von den Zielen, die wir hier genannt haben? Also wir haben jetzt bisher noch gar nicht über Klimaschutz richtig viel gesprochen. Aber vielleicht, Frau Balzer, sehen Sie eben die Bürgerenergie da tatsächlich immer noch auch da als etwas, was die Wertschöpfung schnell voranbringt, denn Sie sagen beim BBEN, dass Bürgerenergie eine schnellere und kosteneffektivere Skalierbarkeit garantiert von Projekten und deswegen auch schnellere Integration von Assets erreicht. Also das soll heißen, Assets, das sind ja dann die Anlagen, Wärmepumpen, Elektroautos, kleine und große Erzeugungsanlagen. Ist denn konkret mit der Wertschöpfung? Also meinen Sie das tatsächlich?
Ich versuche auch mal ein bisschen auf die verschiedenen Handlungsstränge einzugehen. Also einmal zum Thema Preise, Energiepreise, Strompreise. Da würde ich gerne auch noch mal aus der Metaperspektive sagen, was uns ärgert als Bündnis Bürgerenergie, auch als Green Planet Energy, ist zum einen diese Mehr vom günstigen Atomstrom, die einfach nicht mehr stimmt. Zum anderen hat die Ministerin gestern in der Pressekonferenz noch mal gesagt, Subventionen für Erneuerbare müssten abgebaut werden. Gleichzeitig hat sie angekündigt, Subventionen für fossile Gaskraftwerke in einer hohen Größenordnung zur Verfügung zu stellen. Es ist richtig, Sie haben das Thema CFD angesprochen, die Erneuerbaren sind erwachsen geworden, die müssen auch jetzt selber dazu beitragen, die Erneuerbaren sind immer noch eine sehr günstige Form der Stromerzeugung und wir müssen einfach schauen aus unserer Sicht, dass wir viel mehr Flexibilitäten ermöglichen, auch haushaltsnahe Flexibilitäten, auch die Möglichkeit für PrivatverbraucherInnen schaffen, Preisspitzen sozusagen auszugleichen, ihre Geräte zu bestimmten Tageszeiten laufen zu lassen, wo der Strom günstig ist und verbraucht wird. Das wäre einmal zum Thema Preise. Ja. Sie sehen so aus, als wollten Sie was sagen.
Ich würde gern weitermachen und an der Stelle jetzt Herrn Tim noch mal reinnehmen. Herr Tim, wo sind denn Ihre Flexibilitäten? Ja, also Sie haben auch Flexibilitäten, sicher, ja, aber um das abzurunden.
Darf ich noch einmal ganz kurz was sagen zum Thema Bürgerenergie? Weil das haben Sie auch ganz richtig gesagt, es gibt überhaupt kein Gegeneinander oder überhaupt keinen Dissens aus unserer Sicht. Und weil Sie die Frage der Wertschöpfung auch angesprochen haben, natürlich ist uns klar, dass die Bürgerenergie nicht die großen Wertschöpfungstreiber in Deutschland sind und es braucht auch, also mit den Erneuerbaren, die müssen einfach wirtschaftlich sein und es braucht auch große Betreiber. Wir glauben aber, dass Bürgerenergie zum Beispiel auch eine Keimzelle sein kann für neue Technologien, ein Ort, wo auch Dinge ausprobiert werden können und dass es eigentlich sich so, sage ich mal, die Großen und die Kleinen da ganz gut ergänzen können. So, jetzt
gut, ja, vielleicht im Sinne dieser Ergänzung, dass wir den großen Rahmen ziehen können. Wo haben Sie die Flexibilitäten?
Ja, wo haben wir die großen Flexibilitäten? Also Flexibilität ist vor allem etwas, was wir systemisch betrachten müssen. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit ganz oft falsch verstanden worden ist. Da wurde gesagt, naja, die PV-Anlage hat doch gar keine Flexibilität, die Windenergieanlage hat doch gar keine Flexibilität. Wie sollen wir so jemals Versorgungssicherheit gewährleisten? Wenn wir das Ganze systemisch angehen, dann werden wir uns die Frage stellen oder werden wir sicherlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir Kurzzeitspeicher brauchen, Batterien, dass wir Langzeit, also saisonale Speicher brauchen, Wasserstoff und dass wir steuerbare Lasten brauchen. Und das alles wird am Ende den Pool an Flexibilitäten darstellen, der dann auch dazu beiträgt, dass die Energie, die heute abgeregelt wird, die wir ja trotzdem bezahlen müssen, ja, dass diese Energie dann wieder Wertschöpfung darstellt. Und so oft über diese Flexibilität werden wir, die muss systemisch verankert werden, die muss an den richtigen Orten entstehen, die muss nicht draußen auf dem Meer entstehen, sondern die muss im Zweifel dort entstehen, wo ein Engpass besteht oder wo sie gerade benötigt wird. Und das führt dann dazu, dass der Strom, der abgeregelt wird, später dann eben auch gebraucht werden kann. Nutzen statt abregeln ist da das Stichwort. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in den vergangenen 10 Jahren vielleicht noch nicht stark genug vorangetrieben haben, was aber die große Herausforderung für die nächsten 20 Jahre sein wird, wenn wir die Energiewende schaffen wollen.
Okay, Flexibilität vielleicht als künftiger, neuer und von Europa dann exklusiv besessener Wertschöpfungstreiber. Herr Axthelm, um mal auf die gesetzlichen Regelungen national und international im Rahmen der EU zu kommen, welche funktionieren und welche funktionieren nicht so richtig für die Wertschöpfung? Green Deal, Clean Industrial Deal, NZYA.
Also wir sehen, dass der europäische Rahmen seit 2 Jahren sehr gut ausgestaltet ist und dass es immer darauf ankommt, wie übersetzt man das in nationales Recht. Das war so eine Frage, die wir schon gestreift haben, wo es eigentlich darum geht, wo die Verbände jetzt auch in der Diskussion sind, ja mit dem Ministerium, wie gestalten wir den Net Zero Industry Act eigentlich so aus, dass er bürokratiearm und dass es für die Praxis umsetzbar wird. Und das gilt für die kleinen Akteure genauso wie für die großen. Wir müssen aufpassen, dass gut Gewolltes nachher in der Umsetzung nicht zu einem Bürokratiebaustein wird, der uns auf die Füße fällt. Und das gilt sowohl für die Cybersicherheitsanforderungen in der NIS 2, die jetzt gerade in der Diskussion sind, wie sie umgesetzt werden, als auch für das europäische Paket für mehr Wertschöpfung, wie ich es mal nennen, den Net Zero Industry Act. Also es geht darum, dass wir gemeinsam mithelfen, dass nicht Bürokratie noch aufwächst, weil diese Regierung hat sich ja auch den Anspruch gegeben, dass sie Bürokratie abbauen möchte. Das sehen wir noch nicht überall. Wir müssen sie da immer mal wieder dran erinnern.
Ja, um jetzt mal, wir kommen so langsam in die, auf die Zielgerade, um jetzt noch mal das zusammenzufassen, wie absolut dürfen denn vielleicht diese Ziele, der die Windenergiewende dienen soll und darf, gelten? Nochmal zur Erinnerung, Resilienz, Klimaschutz, Billigstrom oder demokratisierte dezentrale Versorgung. Wir haben über 3 Dinge schon viel gesprochen, weniger noch über Klimaschutz. Herr Hülsen, Klimaschutz über allem und wir sind Vorreiter in Europa und in der Welt und gehen allen voran beim Klimaschutz. Was sagen Sie als Techniker, Ingenieur dazu?
Also erstmal bin ich Betriebswirt und Ökonom. Aber an der Stelle ganz klar, der Klimaschutz ist im Grundgesetz verankert. Das ist mal die erste Geschichte, die, glaube ich, zu erwähnen ist. Wir haben klare Ziele, die wir verfolgen als Land. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, die Windenergie spielt eine große Rolle in dieser Situation, weil sie eben eine Energie ist, die wirklich auch viel Energie produzieren kann im Verhältnis zum Solar. Das muss man sehen. Insofern ist Windenergie der zentrale Baustein in Deutschland, wenn wir über die Energiewende reden. Das ist mal als erstes zu erwähnen. Wenn wir das nochmal in das Verhältnis des energiewirtschaftlichen Dreiecks setzen und auf die Bezahlbarkeit schauen, dann müssen wir uns in Europa eben auch vor Augen führen, wenn wir hier selber produzieren wollen und auch eigene Industrien in diesem Bereich haben wollen, dann müssen wir europäisch denken. Das muss skalieren auch in Europa. Und das führt dazu, dass wir letztendlich auch unter den Ländern uns einig sein müssen, diesen Ausbau voranzutreiben. Das ist essentiell für das Gelingen von lokaler Wertschöpfung in Europa. Und dann werden wir auch den Wettbewerbern aus anderen Regionen der Welt etwas entgegenzusetzen haben. Wenn wir hier wieder anfangen, Dinge in Frage zu stellen, die letztendlich technisch machbar sind und auf globalen Kostenkurven machbar sind, und wieder zurückfallen in Schemata, wo wir sagen, wir machen, jetzt nehme ich mal das Beispiel des Verbrenner aus, alles wieder rückgängig, dann laufen wir in eine industrielle Sackgasse in Deutschland. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, vor der wir alle davor sein müssen, dass das in den nächsten Monaten hier nicht passiert. Und dann werden wir auch den Klimaschutz in Deutschland hinbekommen, denn wenn es bezahlbar wird, und das wird es, wenn es skaliert, das machen uns die Chinesen vor. Und warum sollen wir das nicht hinkriegen mit 500 Millionen Bürgern in Europa? Dann ist es auch machbar.
Ja. Abschließend ein persönliches Fazit und vielleicht die Gelegenheit, nochmal Optimismus walten zu lassen. Welche Erfolge sind denn bei der Wertschöpfung schon erreicht? Und was wird jetzt besser? Vielleicht jeder eine halbe Minute.
Naja, also bei der Wertschöpfung, wenn wir jetzt mal auf die Ausschreibungsverfahren in Deutschland gucken und auf all das, was in den letzten Jahren angeschoben worden ist, haben wir verlässliche Bedingungen, die auch dazu führen, dass wir hier lokal Wertschöpfung etablieren können. Das kann man hier im Umfeld Husum besonders schön beobachten, wenn man sich all die Techniker sieht, die hier, die Technikbetriebe, die hier rundherum entstanden sind. Und auf der Schiene muss es weitergehen. Es müssen einfach der Umbau der Energiewirtschaft in Deutschland vorangetrieben werden. Ich glaube, alle Industrieplayer sind mit dabei und sind dafür auch zu haben.
Ja, Herr Timm.
Ich glaube auch, dass der gestern veröffentlichte Bericht zum Energiemonitoring Anlass gibt zum Optimismus, denn grundsätzlich war dort die klare Aussage, wir sind auf Kurs, wir haben auch einen geeigneten Rechtsrahmen, der an der einen oder anderen Stelle einer Nachjustierung bedarf, aber wir können die Energiewende schaffen, das ist da deutlich geworden. Ich glaube auch, dass wir außerhalb der energiewirtschaftlichen Regularien noch weiteren Regelungsbedarf haben, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit der Arbeitnehmenden auf See geht. Hier müssen wir gewährleisten, dass wir endlich eine klare Zuständigkeit haben für die Rettung. Das ist eines unserer Kernthemen in den letzten Jahren gewesen. Wir müssen uns weiterhin die Frage stellen, wie gehen wir mit den geopolitischen Spannungsverhältnissen um? Das heißt, wir müssen mehr denn früher die Resilienz unserer Anlagen in den Blick nehmen. Aber auch das werden wir schaffen.
Frau Balzer.
Ich will nicht viel wiederholen von dem, was meine Vorredner gesagt haben. Ich würde noch ergänzen, ich wünsche mir einfach wieder mehr Freude in der Debatte und auch eine positivere Erzählung und nicht, dass die Politik aus Sorge vor rechten Kräften die Energiewende kaputt redet, sondern gemeinsam anpacken und motiviert in die Zukunft schauen.
Herr Axthelm, ganz kurz.
Ja, das war ein guter Punkt, weil es geht genau darum, dass wir mit Optimismus ans Werk gehen. Das können wir auch. Wir haben, ich hatte es schon gesagt, sehr viele neue Genehmigungen. Wir haben sehr viele Zuschläge in den Ausschreibungen. Die gilt es jetzt umzusetzen. Und wir werden sehr viel Wertschöpfung auch in den Kommunen sehen, nicht nur über Bürgerenergieprojekte, sondern generell aus der Windenergie. Und das sollte uns Mut machen, auch die Menschen vor Ort sozusagen mitzunehmen. Die Windenergie ist der preiswerte Treiber der Energiewende. Auch das müssen wir uns immer noch mal wieder in Erinnerung rufen. Und insofern gehe ich hier Optimismus, mit großem Optimismus aus dem ersten Messetag in Husum raus.
Ganz vielen Dank allen Vieren für diese angeregte Gesprächsrunde.
Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die interessante Diskussionsrunde. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.